Der Predigttext, der eigentliche Predigttext ist dann Apostelgeschichte 2, Vers 42. Ich möchte aber für den Zusammenhang schon ab 38 lesen bis 47. Also Apostelgeschichte 2, Verse 38 bis 47. Und das ist das Wort Gottes. Das ist im Anschluss an die lange Predigt, die Petrus gehalten hat in Jerusalem, nachdem Gott das Zeichen gegeben hat dafür, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird jetzt. Und dann predigt Petrus, erklärt das alles und er fasst dann seine Predigt so zusammen. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, für diesen Bericht, wovon wir vieles lernen können. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns lehrst, dass du uns das zu bedenken gibst, was du willst, dass wir darüber nachdenken und verstehen. Gib uns Verständnis, gib uns geöffnete Ohren des Glaubens, gib uns geöffnete Augen, dass wir sehen, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Was denkst du, wenn du den Begriff Gnadenmittel hörst oder ordentliche Mittel der Gnade oder wie es hier im Katechismus geheißen hat, was wir gelesen haben, Frage und Antwort 88, ordentliche Mittel, durch die uns Christus die Wohltaten der Erlösung vermittelt. Evangelikale oder auch mitunter reformatorisch gesinnte Christen scheuen sich manchmal, einen Begriff wie Gnadenmittel zu verwenden. Warum? Weil das sie zu sehr an das römische katholische Verständnis vom Gebrauch zum Beispiel der Sakramente erinnert. Der Ausdruck, der aus dem römischen Katholizismus, den wir von da kennen, ex opere operato, wörtlich übersetzt heißt das aus dem Werk gewirkt, das meint, dass allein dadurch, dass man ein Sakrament anwendet, eine Wirkung erzielt wird. So wird zum Beispiel dort gelehrt, dass durch die Taufe der kleinen Kinder ihre Erbsünde abgewaschen wird. Also die Taufe hat eine Wirkung. Und diese Handlung, die man tut, die hat diese Wirkung, auch ohne dass jemand daran glaubt. Es wirkt einfach. Das ist das Verständnis im römischen Katholizismus von ex opere operato. Und dieses Verständnis lehnen wir natürlich ganz klar ab als Reformierte. Es widerspricht dem, was die Bibel darüber lehrt. Und dennoch lehrt und zeigt uns das Wort Gottes, dass Gott Mittel gegeben hat, durch die er unser geistliches Leben fördert und wachsen lässt. Und er gebietet uns auch, sie zu gebrauchen. Aber anders als im römisch-katholischen Verständnis oder auch im pragmatistischen Denken gewisser evangelikaler Christen, akzeptieren wir die Gnadenmittel nicht als Methoden, durch die wir etwas bewirken könnten. Wenn wir nun Apostelgeschichte 2, Vers 42 als Beispiel dafür betrachten, wie der Heilige Geist die Kirche geführt hat, ihr geistliches Leben zu pflegen und wie der Herr dadurch gesegnet hat, dann müssen wir uns davor hüten, dass wir denken, das ist die biblische Methode. Mit Betonung auf Methode. Das ist die biblische Methode, die wir gebrauchen können, um Gemeindewachstum zu produzieren. Das wäre ebenso falsch wie das römische ex opere operato. Diese Dinge, die da beschrieben werden, sind nicht Mittel, die wir gebrauchen können, um etwas zu bewirken. Aber dennoch gibt uns der Herr dieses Beispiel in der Apostelgeschichte, an dem wir sehen können, wie die Kirche dem Herrn gefällig lebt und wie er sie daraufhin auch segnet. Wir können es so sagen, was wir hier vor Augen gehalten bekommen, ist nicht Methode, sondern Verheißung. Es ist nicht ganz das Gleiche. Wenn die Kirche treu Gottes Anordnungen folgt, dann wird er sie dadurch segnen. Eine Aussage im gelesenen Abschnitt, die dreimal wiederholt wird, die widerspricht und bewahrt uns vor der Methodengläubigkeit. Es ist der deutliche Hinweis, dass es nicht Petrus ist, der gut gepredigt hat, nicht die Gläubigen, die sich in guter Weise darauf einstellen, sich richtig verhalten, die das Wachstum der Kirche bewirken. Zuerst in Vers 39. Petrus erklärt, dass diejenigen, die Verheißung erlangen, den Geist empfangen werden, so viele Gott hinzurufen wird. Gott hinzurufen wird. Gott wird sie hinzurufen. Und dann in Vers 40 heißt es, und es wurden etwa 3000 hinzugetan. Es ist im Passiv ausgedrückt. Es wird nicht die Person genannt, die hinzutut. Man nennt das das Passivum Divinum, also das göttliche Passiv. Etwas geschieht, es wird gemacht, es wird hinzugetan und derjenige, der es tut, ist Gott. Das sieht man aus dem Zusammenhang des Textes. Also Gott hat sie hinzugetan. Vers 39, so viele Gott hinzufügen wird. Vers 40, es wurden so viele hinzugetan. Und dann Vers 47, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Also, es ist Gott, der das macht. Er fügt hinzu. Er fügt die hinzu, die er schon lange vor Ewigkeit dazu bestimmt hat. Und innerhalb dieser Klammer des göttlichen Hinzufügens da steht dann geschrieben, was die Kirche tut. Nämlich, wie die Gläubigen, die der Herr hinzugetan hat, sich verhielten jetzt. Was dann eben ab Vers 42 beschrieben ist, das ist die Folge von dem, was in Vers 41 passierte. Der Herr tat an jenem Tag 3000 Seelen hinzu und sie begannen sogleich, sich dem geistlichen Leben zu widmen. Das ist Folge davon, dass Gott sie neu geboren hat, gerettet hat, gerechtfertigt hat, ihnen den Geist gegeben hat und jetzt darum leben sie so, wie das im Vers 42 beschrieben ist. Wenn es heißt, dass der Herr Menschen zur Kirche hinzufügte, dann ist das ja darin inbegriffen, dass sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben. Und ja, dass der Geist sie eben zur Umkehr geführt hatte und sie dann sogleich befähigt und motiviert hat, das geistliche Leben zu leben. Dass die Gläubigen sich so verhalten, wie es hier beschrieben ist, das ist eigentlich Evidenz, der Beweis, dass sie von Gott geboren sind. Man sieht es daran, wie sie sich verhalten jetzt, dass sie von Gott geboren sind. Und deshalb widmen sie sich beharrlich und regelmäßig diesem geistlichen Leben. Und das heißt, am Anfang, ganz am Anfang, im Vers 42, heißt es, sie verharrten in diesen Dingen. Also sie blieben fest darin. Das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet, dass sie sich diesen Dingen widmeten, sich hingaben, dass sie in einer Regelmäßigkeit darin blieben. Nicht ab und zu mal, sondern da haben sie wirklich daran festgehalten. Regelmäßig, ständig. Es wird dann nachher noch im Detail auch beschrieben. Und das Verharren darin nun ist nicht allein der Ausdruck ihres geistlichen Lebens, sondern es fördert dann gleichzeitig auch wieder das Wachstum des geistlichen Lebens. Nun, zuerst heißt es hier, sie verharrten, blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und das bedeutet, dass sie das Wort der Apostel hörten, dass sie es glaubten, dass sie ihr Leben darauf ausrichteten und darauf bauten, auf die Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel, das ist die Grundlage des christlichen Lebens. Der Apostel Paulus sagte, dass sie, die Apostel, den Grund gelegt hatten mit ihrer Lehre, mit ihrer Verkündigung. Einen anderen Grund kann niemand legen als diesen Grund. Und er sagt, dieser Grund ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Die Kirche ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist Epheser 2, Vers 20 bis 22. Und im Epheserbrief, wir haben das vor der Predigt gelesen, 4, 11 bis 16, da erklärt der Apostel, dass der Auferstandene eben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben hat, damit sie die Kirche bauen, sodass sie schließlich stark und gesund wird und nicht mehr von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen wird. Und das Mittel, das diese in diese Ämter Berufenen dazu gebrauchen, das ist die Lehre der Apostel, das Wort Gottes oder das System der Lehre, das aus dem Wort Gottes kommt. Das ist die Grundlage und das baut diesen Tempel, die Kirche. Und die Lehre der Apostel ist eben die von Gott inspirierte Heilige Schrift, das Alte Testament samt den neutestamentlichen Schriften, die das Alte erklären, die ganze Bibel und die Lehre, die wir aus der ganzen Bibel entnehmen. Das ist die Lehre der Apostel. Und darin sollen wir bleiben, daran sollen wir festhalten. Und das schrieb der Apostel Paulus auch an seinen Nachfolger, seinen geliebten geistlichen Sohn Timotheus. Da schrieb er, du aber bleibe in dem. Er könnte auch gesagt haben, wie in Apostelgeschichte, verharre darin. Bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Lehre der Apostel bewirkte genau dies seit jeher in den Gläubigen. Das ist das, was auch mit uns passiert, oder nicht? Dass das Wort Gottes diese Kraft hat, uns zu verändern, uns zu lehren, zu überführen, zurechtzuweisen, zu unterweisen. Wir werden weise gemacht zur Rettung durch den Glauben. Das heißt, wir verstehen, dass die Rettung durch den Glauben ergriffen wird. Und wir werden gelehrt über Gott, über den Menschen, über den Fall in die Sünde, über den Retter, das Leben in ihm, die Kirche, alle Dinge, über die die Schrift uns Auskunft gibt. Sie werden auch überführt von Sünde, sie werden korrigiert, sie werden angeleitet und zugerüstet zu einem gerechten, das heißt gottgefälligen Leben. Und das geschieht in einer Weise, in der die Lehre der Apostel nicht einfach eine intellektuelle, verstandesmäßige Belehrung ist. Nicht nur Information über bestimmte Wahrheiten, sondern das Wort Gottes besitzt eine Wirksamkeit. Es wirkt in Kraft an uns, wenn es an uns ausgerichtet wird. Wir werden nicht nur über bestimmte Dinge informiert, die wir dann glauben müssen, sondern das Wort Gottes wirkt. Der Heilige Geist wirkt durch dieses Wort an uns, in uns. Seine schöpferische Kraft ist in diesem Wort. Und so wie es am Anfang heißt, was wir auch heute Morgen mehrfach gehört haben, Gott sprach und es wurde. Gottes Wort hat diese Kraft. Und die Lehre der Apostel ist die Zusammenfassung oder die Erklärung dieses Wortes. Und dann ist auch die Gemeinschaft genannt. Die Gemeinschaft, in der die Gläubigen verharren, das ist eine Gemeinschaft, die viel tiefer geht als ein Zusammenkommen von Gleichgesinnten. Ich meine, wir kommen schon als Gleichgesinnte zusammen, das stimmt, aber das ist nicht das Eigentliche an der Gemeinschaft der Heiligen. Das geht viel tiefer. Das sind nicht nur einige Leute, die so ungefähr die gleichen Interessen haben, wie es in einem Verein der Fall ist. Nein, hier ist die Rede von der Koinonia. Das ist eben diese tiefe Gemeinschaft der Heiligen, die geistliche Gemeinschaft der Heiligen, auch eine herzliche, von geistlicher Liebe bestimmte Gemeinschaft, die durch die Einheit in Christus gestiftet ist. Und diese Gemeinschaft wird ab Vers 44 etwas näher beschrieben, wo es heißt, sie waren täglich beisammen, hatten alles gemeinsam, Wenn irgendjemand bedürftig war, dann gaben die anderen von ihrem Besitz hin, um zu helfen. Niemand betrachtete etwas, das er besaß, als nur meins. Sie trafen sich täglich im Tempel, in den Häusern, um gemeinsam Gott zu loben, Gottes Wort zu studieren, das Mahl des Herrn zu halten. Was für eine wunderbare, erweckliche Gemeinschaft das ist. Natürlich müssen wir es nicht so verstehen, dass sie alle in Kommunen lebten und die ganze Zeit, 24 Stunden, 7 Tage, nur Gottesdienst feierten, sodass sie keine Zeit mehr hatten, um arbeiten zu gehen. Natürlich nicht. Wir wissen, dass aus der Zeit der Reformation Calvins in Genf, da wissen wir, dass da auch jeden Tag Gottesdienste gefeiert wurden. Es war eine ähnlich erweckliche Zeit. Gottesdienste, Bibelstudien, Predigten, jeden Tag. Aber die Gläubigen, die taten das nicht anstatt um arbeiten zu gehen, sondern die waren am Morgen früh, waren sie da und wollten das Wort Gottes hören. Sie waren so hungrig nach Gemeinschaft und nach dem Wort Gottes. Es bedeutet wahrscheinlich auch nicht, dass jeder Einzelne bei jedem Anlass immer dabei war, als sie sich tagtäglich trafen im Tempel, in den Häusern. Diese Art, das zu sagen, war vielleicht ein allgemeiner Ausdruck dafür, dass sie jede Gelegenheit zur Gemeinschaft wahrnahmen. Sie waren hungrig danach, sie wurden angezogen davon. Niemand musste ihnen sagen, dass sie doch jetzt wieder einmal mit den anderen Christen etwas Zeit verbringen müssten. Sie wurden von dieser ersten Liebe dazu angezogen. Als ich als junger Mann frisch verliebt war, jetzt bin ich immer noch verliebt, aber ich bin nicht mehr frisch verliebt. Aber als ich frisch verliebt war, da reiste ich öfter nach dem Feierabend. Ich habe in einem Restaurant serviert und es wurde oft 11 Uhr oder später. Da reiste ich noch 45 Minuten mit dem Zug oder per Autostopp zu meiner geliebten Freundin. Niemand musste mir sagen, dass ich doch mal wieder meine Freundin besuchen sollte, um die Beziehung etwas zu pflegen. Ebenso als ich zum Glauben gekommen war und entdeckt hatte, wie großartig und wie lebensverändernd die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen ist, gemeinsam die Bibel zu studieren, zu singen, zu beten, da wurde ich wie magisch davon angezogen. Ebenso in einer guten Regelmäßigkeit verharrten die Gläubigen im Brotbrechen. Der Begriff Brotbrechen, das wird als sogenannte Synekdoche verwendet. Das ist ein Stilmittel, bei dem man einen Teil nennt, einen Teil des Ganzen, und man meint damit das Ganze. Es gibt Beispiele auch in unserer Sprache, da sagen wir zum Beispiel bei einem Anlass oder so etwas, es waren 50 Nasen da. Und da waren natürlich nicht nur Nasen da, sondern 50 Personen, die Nasen hatten. Oder ich brauche ein Dach über dem Kopf. Natürlich wollen wir nicht nur ein Dach, sondern ein ganzes Haus, auf dem das Dach drauf ist. Oder man sagt bei den Matrosen, alle Hände an Deck. Und das heißt natürlich, die ganzen Männer gehen an Deck, nicht nur ihre Hände. Und so wird das hier auch gebraucht, das Brotbrechen, das steht für das ganze Abendmahl. Also das Brot und der Wein, die man miteinander isst und trinkt. Und das ist hier eine der Stellen im Neuen Testament, wo man darauf schließen kann, dass die Kirche damals das Mahl des Herrn in viel größerer Regelmäßigkeit gefeiert hat, als das heute oft der Fall ist. Wir pflegen das mit guter Überzeugung nach dem Muster der alten Kirche, die das so gepflegt hat, bis zur Zeit der Reformation eigentlich. Erst der Zürcher Reformator Ulrich Zwingli hatte diese Regelmäßigkeit aufgehoben. Vielleicht wollte er das einfach vorerst tun. Und er tat das, weil er die Gläubigen vor dem falschen Verständnis der römischen Kirche bewahren wollte. Also die römische Kirche hat ein völlig falsches Verständnis von dem, was das Mahl des Herrn ist. Und Zwingli wollte wollte ihnen das irgendwie abgewöhnen. Und darum hat er das Mahl seltener gemacht. Und da ist das irgendwie so geblieben. Johannes Calvin war überzeugt, man müsse zum altkirchlichen Gebrauch zurückkehren und das Mahl wöchentlich feiern, in jedem der Gottesdienste. Aber er konnte das nicht durchsetzen gegenüber dem Genfer Stadtrat, der das bestimmte und nicht erlaubte, dass man das tut. Aber das Mahl des Herrn gehört dazu. Wenn sie sich täglich versammeln oder so regelmäßig, wie sie das taten in Apostelgeschichte 2, da hatten sie die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft und eben auch das Mahl des Herrn war da dabei. Das ist Verkündigung im Bild oder durch das Bild als Veranschaulichung. Es hält uns buchstäblich das Heilswerk unseres Herrn vor Augen. Offenbar war die Kirche damals dazu bewegt worden, diese Art von Erinnerung und Vergegenwärtigung des Herrn möglichst oft zu haben. Eben, sie verharrten darin und sie taten das regelmäßig. Sie widmeten sich dieser Sache auch. Leiblich war der Herr nun für sie abwesend, aber geistlich ist er in besonderer Weise unter ihnen anwesend, wenn sie das Mahl halten. Ja, und das wollen wir auch nicht missen, nicht wahr? Jede Woche und auf diese besondere Weise an seine Bundestreue erinnert zu werden, seiner Vergebung versichert zu werden, im Geist auf das himmlische Hochzeitsmahl zu blicken, das sollte uns nicht langweilig werden oder sollte uns nicht profan werden, wie man das manchmal sagt. Und dann blieben die Gläubigen auch beharrlich im Gebet. Oder, wie es hier wörtlich heißt, in den Gebeten, also in der Mehrzahl und mit bestimmtem Artikel. Sie verharrten in den Gebeten. Und dass hier ein bestimmter Artikel gebraucht wird, das kann entweder heißen, dass die verschiedenen Gebetsformen gepflegt wurden, dass sie also Anbetung, Lobpreis, Bitte um Vergebung oder um Hilfe, Fürbitte taten, also die Gebete, die verschiedenen Arten von Gebeten. Oder es kann auch heißen, dass mit die Gebete eben definierte Gebete gemeint waren, vorformulierte Gebete, auswendig gelernte liturgische Gebete. Auch solche sind nicht etwa von der römischen Kirche erfunden worden, sondern es wurde schon im alten Bundesvolk und dann auch in der frühen neutestamentlichen Kirche so gebetet. Mit Gebeten, die man gelernt hat. Gebeten nach dem Vorbild des Wortes Gottes, dass man eben mit dem Wort Gottes gebetet hat. Ich glaube, wir dürfen hier beides annehmen. Dass die Gläubigen miteinander beteten, indem sie spontane, persönliche Gebete und auch vorformulierte liturgische Gebete beteten. Sie hatten einfach ein reiches Gebetsleben, das vor allem nicht nur allein zu Hause im stillen Kämmerlein, sondern auch in ihren täglichen Versammlungen stattfand. Auch dies war ein Ausdruck von der Liebe zum Herrn und zu seinem Volk. Sie waren dazu hingezogen, sodass sie wohl jede Gelegenheit nutzten, auf diese Weise Gemeinschaft zu haben. Niemand musste ihnen sagen, ihr solltet schon etwas mehr beten. Wenn ihr gute Christen sein wollt, dann solltet ihr vielleicht mindestens einmal die Woche eine kurze Gebetsgemeinschaft haben. Das musste man ihnen nicht sagen. Sie verstanden wohl das Gebet als das, was es ist, ein Geschenk der Gnade Gottes, durch das wir Gott um alles bitten können, was wir für ein seliges Leben vor ihm brauchen. Und es macht uns unseren Mangel bewusst, nicht wahr? Wenn wir verstehen, dass wir beten können. Und auch die Fülle, die im Herrn ist, wird uns bewusst, wenn wir beten. Wenn ich verstehe, wie geistlich arm ich tatsächlich bin, wenn ich das erkenne und verstehe, wird mir sein Reichtum umso mehr begehrenswert. Und das Gebet bringt mich dann in seine Gegenwart, wo ich nicht nur seine Gaben erhalte, sondern ihn selbst und die Wärme seiner Liebe. Oder im Gebet, da begegne ich dem Herrn. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Es geht nicht nur darum, etwas zu bekommen, was er mir geben kann, sondern ich möchte ihn sehen und die Gemeinschaft mit ihm haben, in seiner Liebe. Nun, dieses Verharren, Festhalten, Bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft der Heiligen, dem Abendmahl und den Gebeten, das ist eigentlich nichts anderes als das Bleiben in Christus. Denn die Lehre, die Gemeinschaft, das Abendmahl, die Gebete, alles bringt uns in Christus. Und dadurch, dass die Kirche in ihm bleibt, bringt sie viel Frucht. Johannes 15, Vers 5. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht bringen. Und diese Frucht wird dann wieder auch hier beschrieben, ab Vers 43, Apostelgeschichte 2. Es ist zuerst die Vertiefung der herzlichen und freudigen Gemeinschaft, florierendes christlichen Leben innerhalb der Kirche, unter den Gläubigen, mehr gemeinsame Freude an ihrem Gott, jubelnder Lobpreis, und dann aber auch Anerkennung bei denen, die draußen sind, bei den Außenstehenden, dass sie sich so verhielten, das bewirkte, dass sie Gunst hatten beim ganzen Volk. Und schließlich gab es noch mehr Bekehrungen. Es heißt, dass der Herr täglich weitere hinzufügte, die er retten wollte. Und ich bin sicher, dass der Herr diese herzliche Gemeinschaft der Gläubigen als ein Zeugnis für sein Wirken gebrauchte und dadurch die Menschen anzog. Das äußere Wachstum fließt sozusagen aus dem inneren Wachstum heraus. Wenn wir innerlich geistlich wachsen, dann wachsen wir auch nach außen an Größe, Menge. Wie wir am Anfang gesehen haben, die Kirche, die dem Herrn treu ist in diesen genannten Dingen, im Gebrauch der ordentlichen oder normalen Mittel der Gnade, diese Kirche wird seinen Segen empfangen, der daraus fließt. Der Gebrauch der Mittel der Gnade kommt als Frucht der Rettung, ist Ausdruck des geistlichen Wachstums und er fördert wiederum das weitere geistliche Wachstum. Ein himmlischer Kreislauf des Segens. Und nun werden wir aber schon in den weiteren Kapiteln der Apostelgeschichte und dann in der Geschichte der Christenheit werden wir sehen, erkennen, dass dieser Segenskreislauf nicht ein Automatismus ist, der wie ein Perpetuum mobile selbsttätig weiterläuft. Das ist es nicht. Das können wir sehen. Schon bald kommen die Schwierigkeiten, die den Gläubigen entgegenstehen und die ihnen dann etwas abverlangen. Dieses gute gemeinsame Leben, dieses Bleiben in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und so weiter zu bleiben, das ist auch ein Kampf. Wir werden immer wieder dazu aufgefordert, diese Mittel, die Gott uns gibt, auch zu gebrauchen und sie nicht zu vernachlässigen. Eigentlich können wir sagen, das Neue Testament wimmelt davon, meistens die zweiten Hälften der Briefe der Apostel, die wimmeln davon, dass wir aufgefordert werden, diese Mittel nicht zu vernachlässigen. Ich nenne nur je ein Beispiel für jedes dieser Mittel. Kolosser 3,16, das Wort des Christus, das ist die Lehre der Apostel, wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Also bemüht euch darum, darin weiter zu leben und auch gegenseitig das einander zuzusprechen und einander zu ermahnen und zu ermutigen. Und dann weiter, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist, sondern einander zu ermutigen. Kommt zusammen, hört nicht auf, diese Gemeinschaft zu pflegen, regelmäßig, oft. Damit ermutigt ihr euch gegenseitig. Wisst ihr, das habe ich ja schon wahrscheinlich öfter gesagt, ich wiederhole mich, wir kommen nicht nur zum Gottesdienst, weil wir das brauchen für uns. Wir kommen, um die anderen zu ermutigen. Und wenn wir nicht kommen, dann verpassen wir es, unsere Geschwister zu ermutigen. Das darf nicht sein. Und dann das Mahl des Herrn. Er nahm Brot und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut weiterhin zu meinem Gedenken. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut zu meinem Gedenken. Also macht weiter damit. Lasst es nicht beiseite. Und dann sagt er auch, wo es um die Gebete geht, betet unablässig. Hört nicht auf zu beten. Allein, in der stillen Kammer, aber auch miteinander, in Gemeinschaft. Immer unablässig. Und zuletzt seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und so werden wir aufgefordert, immer wieder. Es ist uns beides in der Schrift gezeigt, dass es auf der einen Seite eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir die Mittel der Gnade gebrauchen. Weil wir vom Heiligen Geist ja zu ihnen hingezogen werden. Aber wir sehen auch, dass unser Fleisch immer wieder davon weggezogen wird. Und so brauchen wir eben auch diese Ermahnung, die Gnadenmittel nicht zu vernachlässigen. Ich denke, es ist sehr gut zusammengefasst in diesem Vers, den ich zuletzt jetzt zitieren möchte. Diese beiden Seiten aus Philipper 2, Vers 12 und 13. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, mit ganzem Ernst, mit aller Kraft. Liebt Gott, euren Herrn, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit allem, was ihr könnt. Denn Gott ist es aber, der beides bewirkt in euch, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Amen.